Spannend, wie es wirklich ist und spannend die ganzen Antworten. Also ganz schlau sind wir nicht geworden bei dieser Umfrage. Die einen meinen, es ist schon immer so gewesen und die anderen sagen, naja, die Zeit hat sich doch deutlich weiterentwickelt. Und heute natürlich sind wir jetzt hier. Ich habe schon gesagt, ich habe schon über manche Themen gepredigt, Barmherzigkeit, über Gnade, über den Gott, der dich sieht in deiner Lage. Heute ist das Thema herausfordernd. Heute geht es nochmal an die Substanz. Im Prinzip behandeln wir nochmal die Nachrichten, die wir durch die Medien, hören und vertiefen uns. Aber vor allem, wir schauen nochmal auf das, was Jesus gesagt hat. Nochmal das, was wir gelesen haben vorher. Und ich habe mir gedacht, wir gehen nochmal Stichwort für Stichwort durch und schauen ein bisschen tiefer, was ist denn da gemeint. Und dann hoffentlich werden wir auch daraus etwas genauer oder gewisser. Und als erstes geht's los, Jesus war ja in dem Tempel und die Jünger sahen diesen Tempel, diesen wunderschönen schönes Gebäude, den Bau, und waren einfach verwundert und sagten, Jesus, was für ein Tempel. Und Jesus sagt, ich sag euch, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und circa 70 nach Christi Geburt haben die römischen Soldaten und der Kaiser, der unterwegs war, dafür gesorgt, dass wirklich jeder Stein auch in die Hand genommen wurde und zermattert, kaputt gemacht wurde, weil die haben auch in Brand gesteckt und da war auch Gold und die haben nach dem Gold gesucht. Also wirklich, die haben ihn komplett zerlegt, diesen ganzen Tempel. So beginnt die Geschichte. Und dann kommen die Fragen der Jünger. Die gehen weiter und die erste Frage sagt, ja, wann wird denn die Zerstörung dieses Tempels sein? Okay, diese Frage deutet hin, dass dieses Evangelium noch vor der Zerstörung geschrieben worden ist, also noch vor dem Jahr 70. Das ist interessant, weil sonst würde die Frage ja überflüssig sein. Ja? So, die andere Frage, die uns und alle Menschen, denke ich, mehr interessiert, was ist das Zeichen für dein Kommen, Jesus? Und was ist das Zeichen für das Ende der Welt? Wann beginnt die Endzeit? Und die Endzeit ist nicht blub und die ganze Welt ist also zerstört, sondern Endzeit ist der Punkt, wo dann das Endszenario losgeht. Es wird in der Bibel nochmal detailliert beschrieben, also in Wochen und Jahren und was da alles passiert. Wir schauen uns heute die Kennzeichen an, die Jesus nennt. Aber bevor wir da eintauchen, möchte ich kurze Erklärung reinbringen. Und zwar schon im Alten Testament war bekannt, es kommt ein Messias, ein versprochener Retter. Und er kommt als leidender Messias und er kommt auch als herrschender Messias. Er muss zweimal kommen. So beschreibt das Alte Testament ihn. Und wenn man das Lied liest, einmal Jesaja 53, er wird für die Sünde des Volkes kommen und die aufheben. Und Daniel 7, Vers 14, mit Wolken auf dem Himmel als Herrscher, dem die Macht gegeben ist. Also er wird unheimlich majestätisch, stark und gewaltig beschrieben. Also lohnt sich nochmal reinzuschauen. Und wir haben das doch auch so erlebt. Jesus kam zu uns am Weihnachten als hilfloses Kind, geboren von einer Jungfrau, wird auch vorausgesagt in Jesaja. Vor langer Zeit, vor Christi Geburt, in Bethlehem geboren und alles, das wird vorausgesagt. Und das Leben des Jesus gipfelt in dem, dass er am Kreuz stirbt für die Sünden des Volkes. Er nimmt alle Sünden, all das Böse auf sich und leidet dafür und macht den Weg zu Gott frei. Aber das Neue Testament spricht auch von dem, dass er wiederkommen wird als der Herrschende und als derjenige, der auch Rechenschaft dann auch. Er wird richten, er wird Gerechtigkeit herrschen. Also, und als Jesus noch unterwegs war, hat er natürlich die Jünger berufen, 12 Jünger. Er hat sie ausgebildet, das waren seine Schüler. Er hat sie ausgesandt und sie sind unterwegs gewesen, hauptsächlich natürlich in Europa und haben da Gemeinde gegründet und haben erzählt von Gott, von Jesus, vom Reich Gottes. Und anschließend, als sie dann gestorben sind, dann begann die Zeit der Gemeinde. Dann haben diejenigen weitererzählt, die es gehört haben. Und wieder weitererzählt und weitererzählt und weitererzählt. Und das Wort Gottes ist in alle Ende dieser Welt gekommen und zu uns. So, und ungefähr befinden wir uns da, wo dieses X leuchtet. Auf dieser Zeitskala würde ich mich jetzt einordnen, nach dem, was ich so lese, wie ich die Bibel verstehe. Wir sind irgendwo da davor. Und jetzt achten wir, was Jesus sagt. So. Und Jesus sagt und nennt die Zeichen. Und die Zeichen sind wie die Geburtswehen. Geburtswehen deuten ja eine Geburt an. Ja? 9 Monate, dann dauert die Schwangerschaftszeit und dann kommt die Geburt. Ich als erfahrener Papa weiß davon, ein Lied zu singen. Ich habe keine Ahnung. Ich war immer dabei und tapfer dabei und manches Mal auch bewusstlos dabei. Aber ich war dabei. Aber diese Geburtswehen, das weiß ich. Es war, also die kommen, die können dann wieder abklingen. Dann kommen sie wieder mit neuer Kraft, mit neuer Intensität. Und noch heftiger, dann kann es wieder abklingen und dann wird es noch intensiver, also zyklisch. Gell? Und irgendwann, dann ist es soweit und dann kommt hoffentlich die Geburt und hoffentlich auch das Kind. Und dann vergisst die Mama all das Leid und all, was sie durchmachen musste. So, und Jesus gibt uns die Zeichen und sagt, achtet darauf, achtet darauf. Und er beginnt mit dem Ersten und sagt, passt auf. Seht zu, dass euch niemand verführt. Also Verführung als allererste Warnung. Und er sagt, Verführung ist ja ein großes Thema. Man kann in unterschiedliche Richtungen verführt werden. Aber er koppelt es genau an diese Aussage. Es werden viele kommen und sagen, ich bin der Messias, ich bin der Christus, ich bin derjenige, der euch den Weg zeigt. Im aufgeklärten Jahrhundert glaubt man, das ist doch ihre. Kein Mensch wird doch auf die Idee kommen. Also wie lächerlich ist es, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und sage, ich bin der Messias. Ja? Das ist so verrückt. Aber schaut mal euch das an. Da haben Leute zusammengestellt, eine Liste, ich habe sie kürzen müssen, von falschen Christussen, nenne ich mal so. Falsche Messiasse. Ihr werdet die Namen nicht lesen können, das ist zu klein. Es ist auch nicht wichtig. Aber was ich damit sagen möchte, es ist in unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Gegenden immer wieder solche falsche Christusse und Messiasse erschienen. Ja, von Ägypten, von über Izmir, über Spanien bis hin nach USA, Kasachstan und Deutschland und was auch immer. Also Menschen haben es aufgeschrieben, okay. Das zweite Zeichen, ja gut, und vielleicht soll man da sagen, die Verführung ist real. Anscheinend sind wir Menschen sehr verführbar, sonst würde Jesus das nicht so nennen. Das nächste Zeichen sagt er, es werden Kriege und Kriegsgeschrei sein. Kriegsgeschrei auch mit Kriegsnachrichten zu übersetzen. Und gerade in heutiger medialen Welt hören wir ja die Nachrichten noch intensiver und man hat den Eindruck, es ist überall nur Krieg. Gell? Und dann wird nochmal detailliert beschrieben, Volk gegen Volk, Königreich gegen Königreich. Und ja, es sitzen Leute da und sagen, naja, Kriege gab es ja schon immer. Habe ich auch so gedacht. Es ist ja eigentlich keine Neuigkeit. Nein, ist keine Neuigkeit. Kriege gab es schon immer. Und wenn es nur der Ehekrieg ist, also überall. Gell? Aber wir haben nur im 20. Jahrhundert 2 Weltkriege und das dicht aneinander und bei diesen mit vielen Opfern. Und alle Kontinente oder fast alle Kontinente waren bei je erstem als beim 2. Weltkrieg dabei. Und es ist schon eine Verdichtung und eine Ausweitung. Aber natürlich, zurzeit laufen auf 5 Kontinenten Kriege und wir kriegen die Nachrichten ja mit. In Israel und Gaza, in Sudan, und 23 hat es da begonnen, in der äthiopische Bürgerkrieg, 20 hat es, und 22, fast vergessen, der russische Überfall auf Ukraine. Und so geht es weiter. Es gibt sehr viele Kriege, aber da sind auch diese Weltkriege und Nachrichten gemeint. Wir springen zum nächsten Kennzeichen, Hungersnöte. Es werden Hungersnöte sein. Hungersnot, ja, gab es schon immer, seit es Menschen gegeben hat, gab es Hungersnöte. Aber interessant ist, dass das 20. Jahrhundert, das Jahrhundert der Hungersnöte beschrieben wird auch. Also ich habe recherchiert, die Zahlen, also ich muss sagen, die Zahlen sind nicht immer, also ist schwer zu finden, weil manche weichen sehr stark voneinander ab. Und ich bin ja angewiesen auf die Statistiken und ich bin nicht ganz immer durchgedrungen. Aber eins habe ich rausbekommen, das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Hungersnöte. Natürlich als Folge der Kriege, der Aufstände, der Revolutionen, denn wenn alles kaputt ist, dann folgt ja zuerst, wenn die Wirtschaft kaputt ist, dann folgt zuerst ja nichts. Und dann muss man sich wieder aufbauen, Aufstände und so weiter. Und die Hungersnöte sind auch mit dem Wachstum der Weltbevölkerung natürlich auch zu begründen. Auch. Und einfach ein paar Zahlen, 8 Millionen Menschen sterben jährlich vor Hunger. Das ist nach wie vor noch Realität. Und weltweit hungern etwa 821 Millionen Menschen. Also auch wenn der Hunger in manchen Regionen glücklicherweise bekämpft ist oder bekämpft wird und auch Besserung ist, trotzdem hungern noch sehr viele Menschen auf diesem Planet. Erdbeben. Ich habe mich gefragt, was ist mit den Erdbeben? Hat die Anzahl der Erdbeben zugenommen? Alles, was ich rausgefunden habe, nein, die Anzahl der Erdbeben hat nicht zugenommen. Aber ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, aber manche quasi Erklärungen waren, dass die Erdbeben mit größeren Opferzahlen, ja, Zerstörungen zugenommen hat. Aber das kann man ja auch erklären, weil die Weltbevölkerung ja so groß geworden ist, ja, deutlich größer. Und die Zerstörung ist dann da auch größer. Aber die Häufigkeit hat nicht zugenommen. Und trotzdem nennt Jesus dieses Kennzeichen. Und ich habe euch da einfach ein paar Zahlen hingeschrieben, damit wir das vergegenwärtigen. Jeder von uns hat wahrscheinlich in der Zeit, oder nicht jeder, aber viele haben gelebt und können sich an das eine oder andere Ereignis erinnern, an diese große Erdbeben mit diesen Zahlen. Christenverfolgungen hat schon Christian in der Anfangsmoderation angesagt. Und zwar, dass sie die Christenverfolgung sein wird. Und die gab es ja auch schon, seit es Christen gibt. Die gab es schon zu allen Zeiten, Christenverfolgung, ja. Aber im 20. Jahrhundert war die Anzahl der Märtyrer, also Menschen, die sich quasi die hingerichtet wurden für den christlichen Glauben, die ist am stärksten. Ja, wie kommt es denn? Also, wenn man da die Statistiken Glauben schenkt, ich habe auch bei Open Doors recherchiert, auch bei anderen, und das ist wirklich so. Die meisten von denen Verfolgungen sind in kommunistischen Ländern und auch in den extrem islamistischen Ländern. Dort sind diese meisten Verfolgungen. Momentan, aktuell, sind mehr als 365 Millionen Christen. Sie werden verfolgt und diskriminiert. 365 Millionen auf der ganzen Welt. Und in 50 Ländern ist diese Verfolgung viel deutlicher und extremer. Und 10 Länder, da ist sie wirklich sehr, sehr bedrohlich. Wird auch mit dem Tod geahndet. Nordkorea, Somalia, Libyen, Eritrea, Jemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran, Afghanistan. Also das sind diese 10 Länder, die sind jetzt gerade ganz neu in diesem Index, die wurden eingestuft. Da, wer da sagt, ich glaube an Jesus Christus, der muss wirklich mit ganz schweren Dingen rechnen. Bis hin Gefängnis sowieso, Strafen bis hin zum Tod. Und natürlich, daraus resultiert auch, dass dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Ja, wer in der derzeit ein bisschen so verfolgt hat, wer in sowjetischen Zeiten verfolgt hat, da war Bespitzelung von Geheimdiensten ganz, ganz stark. Und man hat unter Zwang und Druck die Leute gezwungen, dass sie verraten, wo trifft ihr euch, wo geht ihr hin, um euch zu sammeln als Christen. Nenne mir die Namen und dann darfst du studieren. Sag mir, wo ich die Christen finde und dann werde ich dir eine gute Arbeitsstelle besorgen. Das haben meine Großeltern und viele Leute auch in Russland so buchstäblich erlebt, aber auch in der ehemaligen DDR gab es da viele Berichte darüber. Christenverfolgung. Dann wird falsche Propheten als ein Kennzeichen genannt. Viele falsche Propheten werden kommen und viele verführen. Also am Anfang waren es die falschen Messiasse und jetzt sind falsche Propheten. Falsche Propheten kennzeichnen, dass sie aus der Gemeinde sind, dass sie auch Theologen sein können, dass sie Bibellehrer sein können, die aber falsche Nachrichten aus der Bibel weitergeben, die nur teils Wahrheiten weitergeben. Zum Beispiel, die sagen, Jesus, klar, das gab ihn, er ist auch ein wichtiger Lehrer, ein wichtiger Mensch gewesen, aber nein, er ist gestorben und dann war alles fertig. Er ist nicht auferstanden. Obwohl die ganzen Zeugnisse der Bibel sagen, er ist leibhaftig auferstanden. Nein, das gab es nicht. Also, du bist doch im 20. Jahrhundert, du glaubst doch keine Märchen. Also, so wird argumentiert auch von Theologen. Männer und Frauen, die Theologie studiert haben und die eigentlich als Christen sich ausgeben. Aber das sind falsche Propheten, weil sie falsche Inhalte weitergeben. Oder falsche Propheten sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du erfolgreich sein und reich. Unglücklich. Und wenn du das nicht bist, dann glaubst du vielleicht falsch. Dann ist dein Glaube zu schwach. Auch das ist eine falsche Wahrheit. Und damit werden falsche Propheten kommen. Und werden viele andere Dinge noch erzählen. Teilwahrheiten. Die stimmen nur zum Teil. Und die werden auch viele Menschen verführen. Wie da steht, viele werden auf den Leim gehen. Und auch den wahren Glauben dann verlieren. Gesetzlosigkeit, das ist so ein Stichwort, eine große Hülse, da passt alles rein. Deshalb habe ich da einfach ein paar Sachen reingenommen, um das nochmal ein bisschen konkret vor Augen zu haben. Also dieser Abfall, Verachtung der Ordnungen, der weltlichen Ordnungen, genauso Verachtung der 10 Geboten, den Lebensordnungen, damit das miteinander gut gelingt, ja, braucht man nicht. Und dann einfach Terrorismus, Geldwäsche, Drogen, Missbrauch, Abtreibungen, Okkultismus, die Kriminalität steigt und all das unter diesem Stichwort der Ungerechtigkeit. Aber vieles, vieles mehr. Wer Geld hat, der beschafft sich das Recht. Wer kein Geld hat, der muss halt hinten sich anstellen. Das ist diese Ungerechtigkeit. Bei uns im kleineren Rahmen, aber auch in manchen Ländern ganz, ganz arg groß. Genau, und damit verbunden Egoismus. Die Menschen werden egoistisch, die sehen nur sich. Es geht nur um mich, es geht nur um meine Bedürfnisse, meine Wünsche und das, was mir gut tut. Und daraus resultiert, dass ich Ellenbogen sozusagen einsetze und mich durchboxe, ja, und der soziale Kälte. Ach was, du wählst die Partei, du bist schlecht, du bist böse und du bist, also da wird auch wirklich in Kategorien einsortiert, ja. Und du bist nicht mein Freund, nein, du bist anderer Meinung als ich, mit dir kann ich nichts, will ich nichts mehr zu tun haben. Also diese Solidarität auch untereinander und miteinander, ja, Nächstenliebe, die wird erkaltet. Aber das merken wir auch und beklagen auch die Forscher, dass es so ist. Ein sehr interessantes Kennzeichen ist die Bibelverbreitung. Und es muss und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt. Für manche, was ist es für ein interessantes Ding? Ja, doch, sehr interessant. Wann wurde es geschrieben? Er wurde vor 70 nach Christi Geburt geschrieben. Wie viele Jünger waren da Christen? 12 im kleinen Schar und dann noch ein paar Frauen und noch ein paar andere Leute, also 70, 80, 90, lass es sein. Ne? Und Jesus steht da und sagt, und es muss das Evangelium der ganzen Welt gepredigt werden. Und ich glaube, da würden die Leute sich kaputt lachen und sagen, die 12, diese 12 Fischer, na viel Spaß. Und was merken wir heute? Und wir merken heute, dass die Bibelübersetzung zum Beispiel, nur als Vergleich, 1800 in 70 Sprachen übersetzt worden ist. Und 23, also jetzt, ne, 2023 wurde sie schon in 733 Sprachen übersetzt. Das ist die vollständige Bibel, die Bibel des Alten und Neuen Testamentes. Aber Einzelteile, Einzelbücher aus der Bibel sind in 3610 Sprachen übersetzt. Das bedeutet, es gibt fast keinen einzigen Stamm auf dieser Welt, der eigentlich noch keinen Zugang hatte zu irgendeinem Wort oder Buch oder Heft aus der Bibel. Verstehen Sie? Und diese Zielsetzung dieses Weltverbandes für Bibelübersetzung ist es, die Bibel bis 2038, wenn die Welt so bestehen bleibt und die Möglichkeit bleiben, weitere 1200 Sprachen zu übersetzen, die vollständige Bibel. Aber heutzutage ist schon die Bibel übersetzt in viele, viele einzelne Sprachen. Und noch ein deutliches Indiz, auch für die Endzeit ist Rückkehr der Juden. Ist nicht bei uns in diesem Text, steht ein paar Verse weiter, aber im selben Kapitel. Ich habe es aber reingenommen, weil es ist wichtig. Und zwar die Gründung des Staates Israels. Hesekiel 36, 24 schreibt, und es wird, denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und die Geschichte der Juden zeigt, die waren lange Zeit in allen Herrenländern unterwegs, nur nicht da, wo sie jetzt wohnen. Und interessant ist, dass der Abend vor der Staatsgründung, habe ich nochmal extra nachgelesen, waren 600.000 Juden, da waren sie. Und 24, ja, in diesem Jahr sind es 7,2 Millionen. Das heißt, Gottes Wort erfüllt sich, genauso wie Jesus es auch vorausgesagt hat. Das waren die Kennzeichen. Und das Interessante ist, dass Jesus gerade bei den Kriegen sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, verfallt nicht in die Panik. Es muss so geschehen. Es muss so geschehen. Und was machen wir jetzt mit dem Ganzen, nachdem wir das so in einem Galopptempo durchgegangen sind? Was machen wir jetzt damit? Ich würde sagen, wenn wir die ganze Kennzeichen, nicht nur eins, sondern viele, 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 aufeinanderlegen auf einer Zeitskala, dann wird es ganz, ganz, ganz dicht. Erdbeben, Kriege, Kriegsnachrichten, falsche Messias, wenn man diese ganze Zahl noch verteilt, falsche Propheten, Hungersnot und all das, was genannt wird. Da würde ich sagen, die Wehen, die nehmen schon heftig zu. Und alle diese Kennzeichen haben sich erfüllt und erfüllen sich noch, ja, mit der Bibelübersetzung noch ein bisschen und dann ist es auch durch. Das heißt, ja, ich würde es bejahen und sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Ja, was heißt es? Die Analyse aus der Bibel und sonst was wird uns da keine Kraft geben. Allein die Analyse und das Verständnis. Sondern wir brauchen die Begegnung von Jesus Christus. Wir brauchen die Begegnung von ihm. Und deshalb ist der zweite Gedanke, Gott möchte dir und mir begegnen. Er möchte uns ganz nahe sein. Und allein aus der Beziehung mit Gott kann so Kraft kommen in unser Christsein, damit wir auch sozusagen da durchstehen können. Und ich möchte dazu nur folgende Punkte sagen. Ich möchte sagen, das ist immer wieder passiert. Da war der Apostel Paulus und wir haben einen Bericht von ihm. Er hat Christen verfolgt und auf dem Weg nach Damaskus hat er eine Vision. Jesus begegnet ihm und hat gesagt, warum verfolgst du mich, Paulus? Und da geschieht ein Umdenken, eine Begegnung mit dem Jesus, den er verfolgt hat. Das ist interessant. Und plötzlich ändert dieser Paulus sein ganzes Leben und widmet es der guten Nachricht und dem Missionsdienst. Von einem religiösen Fanatiker zu einem Jünger von Jesus Christus. Ich denke an den Blaise Pascal, und er lebte im 17. Jahrhundert, ein Mathematiker, ein Philosoph, ein sehr schlauer Mensch, der die Wissenschaft geliebt hat und uns auch viel mitgegeben hat. Aber all das hat ihn nicht verändert, sondern er sehnte sich nach einer Begegnung mit Gott, und er schreibt und beschreibt diese Begegnung mit Gott. Ich finde sie noch nicht bei mir in meinem Chaos, wo auch immer sie ist. Er beschreibt diese Begegnung, ja, jetzt habe ich es. Paris, in der Nacht des 23. November 1654, beschreibt er, einen Zettel hat man bei ihm gefunden, und auf diesem Zettel beschreibt er, und zwar, ihm widerfährt ein Bekehrungserlebnis, das für ihn gleichsam eine zweite Geburt ist. Seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht schreibt er Feuer, Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Dieser Blaise Pascal begegnet diesem Jesus Christus. Er begegnet dem auferstandenen Herrn, und er erlebt ihn in seiner Suche nach ihm, wie auch immer es geschehen ist, und er beschreibt es: Freude, Friede, Gott Jesu Christi. Und diese Begegnung hat ihn wieder dazu geführt, dass er diese Angst verloren hat und ganz wichtig und ganz froh sein Leben gelebt hat. Ich denke noch an eine andere Person, Wilhelm Bunz. Er hatte eine schwere Kindheit, Raubüberfälle, Alkohol, Aggressionen, Wut, Gewalt hat er gelebt. Er hat nur Spott und Hohn über die ganze Christen und über das Wort Gottes empfunden. Und hat als Zeichen dafür angefangen, die Bibel, weil sie dünne Blätter haben, zu rauchen. Zigarette, Papier zu drehen und zu rauchen. Und ab und zu hat er mal was gelesen. Und in diesem Lesen, in diesem Moment, da passiert was mit ihm. Da passiert was mit ihm. Und heute sagt er, heute lese ich die Bibel mit Begeisterung. Die Begegnung mit dem Wort Gottes hat mein Leben verändert. Und nicht nur das, sondern ich engagiere mich und rufe den anderen Leuten zu. Liest die Bibel. Das ist Wort Gottes. Es ist Kraft, Dynamit, sodass es Menschen verändern kann. Nicht schlecht, fand ich. Wilhelm Bunz erlebt und ist lebt also jetzt noch. So, nur die persönliche Beziehung wird uns weiterbringen. In dieser Endzeit, in aller dieser Dichte und der Zeit klar zu denken und auch die Freude am Leben, die Hoffnung am Leben nicht verlieren. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Und der letzte Punkt heißt: Wachet und betet. Das sagt Jesus auch in dieser Endzeitrede. Wachet und betet. Und da habe ich mich erinnert an das Fußballspiel 2012 oder 2013. Die Kenner unter uns werden sich vielleicht auch erinnern. Deutschland-Schweden. Wir haben dieses Spiel geguckt als Familie noch. Einer meiner Kinder ist schlafen gegangen, und Deutschland hat mit 3:0, glaube ich, geführt. Sogar mit 4. Morgens kommt er zur Schule. Das Ergebnis 4:4. Was ist passiert? Er traut den Augen nicht. Ja, Folgendes ist passiert. Da hat eine Mannschaft halt aufgehört zu spielen. Sie haben gedacht, der Schlusspfiff, der ist schon passiert. Die haben halt so halbherzig gekickt, und die Schweden, die haben, Zlatan Ibrahimovic hat da die glänzende Parade gezeigt. Die haben reingeklopft, Tore ohne Ende. Und das will ich sagen, wachet und seid bereit. Das Spiel läuft noch. Christen wissen, Gott gewinnt. Der Satan, all das Böse, das Teuflische hat verloren. Aber der Schlusspfiff ist noch nicht geschehen. Wir warten noch auf den Schlusspfiff. Der Herr ist noch nicht gekommen. Und solange das nicht passiert, kratzt und beißt und fault der Feind und macht Blutgrätsche und was auch immer. Und es bleibt so bis zum Schluss. Der Schlusspfiff ist noch nicht passiert. Und deshalb sagt und mahnt Jesus uns allen und sagt, wachet und seid bereit. Und das tun wir, indem wir das Wort Gottes ernst nehmen, indem wir miteinander Gottesdienste feiern, indem wir zu Jesus, zu Gott beten und um Kraft bitten und indem wir nüchtern bleiben und nicht da mit irgendwelchen Berechnungen, mit irgendwelchen Verschwörungstheorien uns den Kopf zupfeffern und nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist, sondern auf die Bibel, auf das Wort Gottes achten und schauen. Was hat Jesus gesagt? An dem prüfen, diesen Maßstab hochhalten. Und dann sind wir vorbereitet. Und Jesus sagt zum Abschluss, wenn das alles geschieht, dann hebt eure Häupter, euer Kopf hoch. Denn die Erlösung naht, der Schlusspfiff kommt und ihr seid alle vorbereitet. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass jeder für sich die Vorbereitung für sich persönlich auch treffen kann. Amen.